Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Am Mikrofon Daniel Voll.
Der hochentwickelte Norden ist eine Überflussgesellschaft, die viel Abfall produziert. Vieles, was hier nicht mehr gebraucht wird, landet im Süden, in Afrika und Asien. Alte Autos, deren Abgase die Luft in den rapide wachsenden Großstädten verpesten, hunderte von Tonnen gebrauchter Kleider und alter Schuhe, technisch überholte Haushaltgeräte und Computer. Dazu kommt Sondermüll, der im Norden nur mit hohen Kosten entsorgt werden könnte. Der Export giftiger Abfälle ist nach internationalem Recht zwar verboten, findet aber trotzdem statt. Als einer der schwerwiegendsten Fälle der letzten Jahre gilt der Tanker Probo Koala, wo auf offener See Rohbenzin veredelt wurde. Mit den Abfällen aus diesem Prozess, von der Reederei als normales Schmutzwasser nach der Reinigung des Tanks deklariert, steuerte die Probo Koala zuerst erfolglos Häfen in den Niederlanden und in Estland an und löschte die Ladung schließlich in Abidjan in der westafrikanischen Elfenbeinküste. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Es stinke fürchterlich, aber man wisse noch nicht, um welche chemischen Stoffe es sich handle, sagte mir der Journalist Dua Guli im August 2006. Das war am Anfang der Affäre um das Schiff Probo Koala. Das Schiff mit giftigen Abfällen sei im Hafen von Abidjan eingelaufen und des Nachts entladen worden, sagte Dua Guli. Die Abfälle wurden noch in der Nacht auf mehrere Abfalldeponien in der ivorischen Wirtschaftsmetropole geschafft, wo sie nicht nur Gestank, sondern ätzende Gase zu verbreiten begannen. Tausende Menschen gerieten in schwere Atemnot und suchten mit Ohren- und Nasenschmerzen Spitäler und Krankenstationen auf. Mehrere hunderttausend flüchteten wegen des ätzenden Gestanks nach faulen Eiern von ihren Wohnorten. In der Folge starben mindestens 10 Personen, Dutzende erlitten schwere Verbrennungen der Atmungsorgane und der Haut, zahlreiche Frauen hatten Fehlgeburten. Die für die Entsorgung des Abfalls verantwortliche Trafigura, die in London und Luzern beheimatet ist, bestreitet, für die Erkrankung Tausender verantwortlich zu sein. Es habe sich nicht um giftige Abfälle gehandelt, sondern um eine Mischung von Wasser, Benzin und Natronlauge, sagte Eric de Türkheim von der Trafigura im BBC-Fernsehen.
Trafigura is in no way responsible for such sickness. The waste in question, the slops, were a mixture of water, gasoline and caustic soda.
Dennoch bezahlte Trafigura der ivorischen Regierung 100 Millionen Pfund für die Säuberung der Müllhalden und die Arbeit der Gesundheitsdienste, was die Firma aber nicht als Schuldanerkennung verstanden haben will. Trafigura hat vielmehr die BBC verklagt, weil diese in einem Bericht die Abfälle der Probo Koala als giftigen Sondermüll bezeichnete, der die Erkrankung Tausender verursacht habe. In Abidjan ist inzwischen der Chef der Kontraktfirma, die den Abfall aus der Probo Koala auf die Müllhalden verteilte, wegen Massenvergiftung zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Hafenagent erhielt wegen Komplizität bei der Vergiftung eine 5-jährige Gefängnisstrafe.
Der Fall Probo Koala wird bald auch die Justiz in Europa beschäftigen. Im Oktober soll ein Gericht in London die Schadenersatzklage behandeln, die 30.000 Opfer aus der Elfenbeinküste gegen die Reederei Trafigura eingereicht haben. Und frühestens nächstes Jahr beginnt ein Verfahren in den Niederlanden, die der Reederei eine falsche Deklaration der Ladung vorwerfen. Diese Prozesse dürften die Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, das oft unterschätzt wird.
Der Fall Probo Koala kann sicher in gewissem Sinn als die Spitze des Eisberges gesehen werden, indem es sich um einen speziell schwerwiegenden Fall wahrscheinlich handelt. Dass solche Transporte stattfinden, ist eine Tatsache. Von daher kann man sagen, Spitze des Eisbergs, aber nicht Einzelfall. Also es gibt weitere ähnliche Fälle, die immer wieder vorkommen, die aber nicht immer die gleichen tragischen Auswirkungen haben und auch nicht immer an die Öffentlichkeit gelangen.
Sagt Katharina Kummer-Perry, die Direktorin des Sekretariats der Basler Konvention bei der UNO in Genf. Jener internationalen Vereinbarung also, die namentlich Gifttransporte von Industrieländern in Drittweltländer verbietet, die in der Praxis aber immer wieder verletzt wird. Auch die Basler Konvention war das Resultat einer Reihe von Umweltskandalen in den 70er und 80er Jahren, darunter zum Beispiel die illegale Deponierung hochgiftiger Dioxinabfälle aus der Umweltkatastrophe in Seveso in einem stillgelegten Schlachthof in Frankreich. Unter starkem Druck von Umweltorganisationen entstand Ende 80er Jahre ein internationaler Vertrag, der den grenzüberschreitenden Transport giftiger Abfälle regeln und verhindern sollte. Ein Vertrag, der vor allem Länder in der sogenannten Dritten Welt davor schützen soll, zur Abfalldeponie für den reichen Norden zu werden. Die Konvention definiert genau, welche Stoffe als gefährlich gelten und wie sie bei nationalen Zollbehörden deklariert werden müssen. Vor 20 Jahren wurde das Abkommen in Basel unterzeichnet und mittlerweile sind ihm über 170 Länder beigetreten. Doch der Transport von giftigem Abfall auf illegale Deponien ist weiterhin ein gutes Geschäft, weil so teure Entsorgungsgebühren gespart werden. Kein Wunder, dass Abfallhändler und Transporteure viel Fantasie entwickeln, um die Bestimmungen der Basler Konvention zu umgehen, sagt Katharina Kummer-Perry.
Da werden ja ganz ausgeklügelte Möglichkeiten verwendet. Das Ganze ist ja ein bisschen vergleichbar mit internationalem Drogenschmuggel oder internationalem Waffenschmuggel, wo auch die entsprechenden Akteure sehr viel dran setzen, um die Entdeckung zu vermeiden.
Was sich Abfallschmuggler einfallen lassen, um ihre giftige Fracht zu verstecken, wissen Kontrolleure in nationalen Umweltbehörden, die für die Umsetzung der Basler Konvention zuständig sind. Elsbeth Gucker hat den Chef der Chemiekontrolle im Umweltministerium der Niederlande besucht.
Albert Klingenberg sitzt im Außenbüro des Inspektionsdienstes des Umweltministeriums beim Bahnhof von Rotterdam. Anfangs 50, schlank, kurze Haare, strenger Blick. Klingenbergs Abteilung mit 30 Mitarbeitern überwacht die Chemieabfalltransporte von und nach den Niederlanden, zu Wasser, auf der Straße und per Bahn. Allerdings schaltet sich das Umweltministerium erst ein, wenn die Hafenzöllner am Ende ihres Lateins sind. In seinen 12 Jahren beim Umweltministerium hat Albert Klingenberg viel gesehen, wie vor 5 Jahren jene Altpapiercontainer mit dem Ziel Indonesien.
Wir haben 5 Jahre geleden eine vrij grote Zaak gehad, waarbij iets onder de noemen van oud papier werd verscheept naar landen als Indonesië.
Als die Beamten die Container untersuchten, hätten sie Papier gefunden, das stark mit Haushaltskehricht, mit organischem Material verschmutzt gewesen sei und fürchterlich gestunken habe. Hätten die Niederländer die Container nicht zurückgehalten, hätte ihr Inhalt in Indonesien große Umweltprobleme verursacht. Davon ist Klingenberg überzeugt. Völlig legal werden in Rotterdam jedes Jahr 8 Millionen Tonnen Chemieabfall nach China, Indien oder in ein anderes Nicht-OECD-Land verschifft. Abfälle, die aus halb Europa kommen. Schließlich ist Rotterdam Europas größter Hafen und für Klingenbergs Kontrolleure darum der Schwerpunkt. Alljährlich inspizieren die Hafenzöllner stichprobenweise 3000 Exportcontainer. Davon geben sie 10% oder 300 Container zur genaueren Prüfung ans Umweltministerium weiter. Regelmäßig stoßen die Inspekteure dabei auf Metall, das mit Öl verschmutzt oder mit Asbest verseucht ist. Auch dies sei illegaler Chemieabfall und dürfe nicht ausgeführt werden. Flüssige Substanzen fänden sie nur selten. Am häufigsten stießen seine Mitarbeiter bei ihren Kontrollen jedoch auf Elektronikschrott, sagt Albert Klingenberg.
Was wir heel veel vinden, ist Export von Elektronikabfall.
Elektronikschrott, der in den Frachtbriefen als noch funktionierende Computer oder Fernseher deklariert sei, der bei genauerem Hinschauen aber als defekte Geräte erkennbar sei. Kaputte Elektronik ist eindeutig Chemieabfall. Meist hätten diese illegalen Waren ein westafrikanisches Land zum Ziel, Ghana etwa oder Nigeria, sagt Albert Klingenberg. Und selbstverständlich würden diese Transporte gestoppt.
Die Exporte, die finden vor allem Platz Richtung Land als Ghana, Westafrika, Nigeria. Und die halten wir es tegen.
Doch so einfach sei dies nicht. Abteilungsleiter Klingenberg kennt die Diskussionen mit den Exporteuren über Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von Geräten. Es gäbe in diesem Bereich eine Grauzone, die Raum für Interpretationen lasse, bedauert er. Sie versuchten deshalb anhand bestimmter Kriterien, diese Unklarheiten aus der Welt zu schaffen.
Ein Beispiel ist beispielsweise, als da kein Stecker mehr an sitzt, an so einem Apparat, dann finden wir das Abfall. Was wir auch hantieren, ist, als die Elektronika losgestapelt und losgestort in einem Container ist, waarbij het sowieso al vaak al stuk is, dan vinden wij het ook afval.
Geräte ohne Stecker werden von den Umweltbeamten als Abfall deklariert. Und wenn Fernseher oder Computer lose in Container gestopft sind, gilt auch dies als Abfall. Sie hätten auch schon in alten Autos Kühlschränke oder alte Fernseher entdeckt. Weil die Geräte aber gross und sperrig seien, würden sie von den Inspektoren problemlos gefunden. Für die Arbeit seiner Leute in Rotterdam, sagt Albert Klingenberg, sei die Basler Konvention ein gutes Arbeitsinstrument. Allerdings würde nicht überall auf dem gleichen Niveau kontrolliert. Darum würden die Niederländer auch Länder wie China und Indien beraten, damit diese die Konvention ebenfalls vollziehen könnten.
Für den niederländischen Experten ist die Basler Konvention ein nützliches Arbeitsinstrument zur Kontrolle von giftigem Abfall. Doch wie sieht es in den Ländern im Süden aus? In Nigeria zum Beispiel. Der Bericht von Rudi Küng.
Die Olusoshun-Kippe in Lagos, Nigeria, ist die größte Müllhalde Afrikas, 400 Hektaren groß. Jeden Tag werden 2.500 Tonnen Abfall hierher gekarrt, Müll der 10-Millionen-Stadt Lagos. Die Leute, die in unzähligen Hütten und Verschlägen auf der Abraumhalde leben, durchsuchen die Abfälle nach Brauchbarem, das sie verkaufen können.
We have hospital rubbish, we have computer and general electronics rubbish.
Hier hat es Spitalabfälle, Computer und anderen elektronischen Schrott, Abfall von überall her, sagt Oleyemi Adesani, der sich hier gut auskennt, in einem Bericht der BBC. Kinder durchsuchen den Müll, auch Tiere durchwühlen ihn, um etwas Fressbares zu finden.
We have the animals that feed on this rubbish, maybe some of the domestic waste that are dumped here.
Für den Umweltfachmann Oledele Osebanjo ist dieser Müll keineswegs harmlos.
We are importing pollution. Heavy metal pollution. And once these are dumped in refuse dump, there can be leaching into groundwater.
Es handelt sich um Verschmutzung. Verschmutzung mit Schwermetallen, die ins Grundwasser und in die Lagune gelangen können. Wenn der Müll brennt, verschmutzen die Abgase ein noch größeres Gebiet. Blei und andere Metalle gelangen in den Boden und dann in die Pflanzen, die von Menschen und Ziegen gefressen werden. In der Regenzeit gelangt das Gift auch ins Trinkwasser.
Drinking water, take the rainy season. The rain runoff will contaminate everywhere.
Oledele Osebanjo von der Universität Ibadan befürchtet langfristige Risiken für die Bevölkerung, auch wenn er den Wissensstand dazu noch für ungenügend hält.
We need more studies. To be able to really see the extent of the chemical time bomb scenario we are facing.
Wir benötigen weitere Untersuchungen, um das Ausmaß dieser chemischen Zeitbombe und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu kennen. Viele der möglichen Opfer sind Frauen und Kinder. Sie sind sehr empfindlich auf diese giftigen chemischen Stoffe, die Langzeitwirkungen wie Krebs haben können.
Some of them the effects are long term, like cancer.
Ein großer Teil des Mülls auf der Olusoshun-Müllhalde und auf den anderen Abfallhalden in Afrika ist Elektronikschrott. Zwar sind Computer und Laptops bei den Massen junger Männer und Frauen Afrikas willkommen, denn sie wollen auch am globalen digitalen Aufbruch teilhaben. Da sie sich neue Geräte aber kaum leisten können, blüht der Computer-Okkasionshandel. Viele der gebrauchten Computer und Laptops, die aus den Ländern des Nordens nach Nigeria exportiert werden, können von den Leuten jedoch gar nicht genutzt werden, denn sie sind schon als Schrott hierher verschifft worden und landen direkt auf der Müllhalde. Eine fachgerechte Entsorgung gibt es nicht.
The systems are coming in as junk and it is not good for us. Things that are not serviceable, things that are obsolete.
Wir erhalten viel Schrott, das ist nicht gut für uns, sagt John Orbero von der Vereinigung der Elektronikhändler. Computer, die man nicht bedienen kann, veraltetes, wertloses Zeug. Mindestens 3/4 der Computer sind Schrott, die im Westen nicht mehr gebraucht werden. Im nigerianischen Umweltministerium kennt Gitana Gombui die Problematik der Elektronikimporte.
We understand we have more than 500 tons coming in daily.
Pro Tag verzeichnet Nigeria offiziell Computerimporte im Umfang von 500 Tonnen. Sie werden meistens als wenig gebrauchte Elektronik deklariert. Doch die Deklarationen sind unklar. Oft werden die Computer im selben Container zusammen mit Gebrauchtwagen geliefert. Man füllt damit Zwischenräume aus. So aber sind sie kaum zu entdecken. Das ist das große Problem. Dabei sind unklare Deklarationen durchaus gewollt. Den Exporteuren in den Industrieländern stellt Jim Pocket von der Organisation Basel Action Network, der die Müllentsorgung nach Nigeria untersucht hat, ein schlechtes Zeugnis aus.
The unscrupulous exporters in the north that are sending them this material intentionally mix bad with good.
Die skrupellosen Exporteure im Norden vermengen mit Absicht Gutes und Schlechtes. Sie behaupten, die Computer funktionierten und hülfen den Armen. Sie trügen dazu bei, den digitalen Graben zu überbrücken. Sie täten etwas Gutes damit. Wir aber haben festgestellt, dass dieser Export den digitalen Graben nicht überbrückt, sondern digitale Müllhalden schafft.
Bridge the digital divide. We're doing a good thing. And what we observed is not a bridging of the digital divide, but a creation of a digital dump.
Das Beispiel Nigeria zeigt, während es in den entwickelten Staaten im Norden wie den Niederlanden heißt, mit der Basler Konvention lasse sich gut arbeiten, klagen Länder im Süden über Probleme im Vollzug, sehen sich die Behörden überfordert. Eine internationale Kontrollbehörde, die einheitliche Normen verfügen könnte, gibt es jedoch nicht und Katharina Kummer-Perry sieht auch kaum Chancen, dass in absehbarer Zeit eine solche Behörde geschaffen wird.
Im Völkerrecht muss alles durch die Staaten selber geschaffen werden und in diesem Fall müssten quasi die Staaten in Gemeinschaft selber damit einverstanden sein, einen Mechanismus zu schaffen, der sie kontrollieren könnte und der ihnen Sanktionen auferlegen könnte. Und das stößt natürlich bei sehr vielen Staaten auf Widerstand, die eine solche Institution als Eingriff in ihre staatliche Souveränität sehen würden und das von daher ablehnen.
Abfall ist nicht nur Schrott, sondern birgt auch enorme Ressourcen. Dies gilt gerade für alte Computer und Handys. Die ausgedienten Geräte enthalten viele seltene, kostbare Edelmetalle, die man herauslösen und wieder verwenden könnte, wenn man über die entsprechende Technologie verfügt. Dies wäre gerade in Gesellschaften entscheidend, wo Abfallrecycling eine lange Tradition hat. In Indien zum Beispiel, wo Hunderttausende davon leben, das Wiederverwertbare vom Wertlosen zu trennen. Neuerdings auch aus alten Maschinen und Computern, allerdings mit ungenügenden Mitteln und mit fatalen Folgen. Aus Delhi die Reportage von Karin Wenger.
Gearbeitet wird in Chandra auf offener Straße. Hier in einem Vorort von Delhi stehen überall alte Kühlschränke, zerlegte Computer und ausrangierte Waschmaschinen. Ätzende Dämpfe liegen in der Luft und Männer schützen sich so gut es geht mit Tüchern, die sie sich vor Mund und Nase gebunden haben. Aufgetürmt am Straßenrand liegen Motoren von Küchengeräten. Mit einer Zange halten die Arbeiter die Motoren über Bunsenbrenner, schlagen dann mit einem Hammer auf die glühenden Körper, bis sie zerbrechen. So hole er hier aus den kleinen Motoren Kupfer heraus, sagt einer der Männer und wendet sich sofort seiner Arbeit zu. Es ist offensichtlich, der Mann lässt sich nicht gerne bei der Arbeit zusehen, denn was er und ca. 10.000 andere Männer und Frauen hier am Stadtrand und in den Hinterhöfen von Delhi tun, wäre nach dem Gesetz verboten. Es gehört zum großen Schattenbereich der indischen Wirtschaft und wird bloß geduldet. Die Metropole Delhi gilt nämlich als die größte Müllkippe in Indien für elektronischen Schrott. Arbeiter zerlegen Computer, Fernseher und Mobiltelefone, verkaufen Plastik und Glas und verbrennen dann den Rest, um die Edelmetalle Gold oder Kupfer herauszulösen. Eine gefährliche Arbeit für wenig Geld. 5 Rupien, umgerechnet 10 Rappen, verdiene er an einem Kilo alter Kabel, sagt Recycler Mohammed Akbar. Er sitzt in einer Garage, die bis unter das Dach gefüllt ist, mit zerlegten Fernsehern und Kabeln. Mit einer Zange zieht er die Kupferdrähte aus der Plastikummantelung und verkauft später Kupfer und auch die leeren Plastikhüllen an einen nächsten Händler. Der magere Verdienst steht in Kontrast zu den Risiken, sagt Priti Mahesh, die für die indische Umweltorganisation Toxic Links arbeitet.
They are completely exposed to acid fumes, mercury, lead on everyday basis.
Die Arbeiter seien täglich den giftigen Dämpfen von Blei und Quecksilber ausgesetzt, wenn sie die elektronischen Geräte über dem offenen Feuer verbrannten. Gesundheitliche Langzeitschäden oder Verätzungen seien die Folgen. Doch um die Gefahren für ihre Gesundheit oder jene der Umwelt kümmern sich die Arbeiter nicht. Ihnen geht es bloß ums Überleben. Dafür verdienen sich die großen Schrotthändler eine goldene Nase. Indien ist heute ein weltweites Zentrum für elektronischen Schrott. Jährlich schieben westliche Industrieländer ungefähr 50.000 Tonnen Elektroschrott nach Indien ab. Doch inzwischen sei das Abfallproblem vor allem hausgemacht. Bereits heute produziere Indien rund 400.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr, sagt Priti Mahesh.
The growing market in India, where we have seen that the middle class population is growing, their purchasing power is growing, and that has resulted in a lot of domestic consumption in the country.
Mit zunehmendem Wirtschaftswachstum in Indien sei eine Mittelklasse entstanden, die ausgiebig konsumiere. Der Konsum elektronischer Geräte ist nur ein Beispiel. Heute würden jährlich ungefähr 15 Millionen Computer verkauft. In 2 bis 3 Jahren könnten es bereits 75 Millionen sein. Der Abfallberg wird sprunghaft wachsen und damit wächst auch der Druck auf die indischen Produzenten von Elektrogütern. Längst haben Umweltorganisationen wie Greenpeace oder Toxic Links gefordert, dass die IT-Industrie mehr Verantwortung übernimmt. Dieser Druck hat im April 2008 Wirkung gezeigt. Dann nämlich haben die Produzenten in Zusammenarbeit mit den Umwelt- und Entwicklungsorganisationen eine neue Richtlinie verabschiedet, die die Produzenten zu mehr Verantwortung verpflichtet. Und das sei noch nicht alles, sagt Vinnie Mehta. Er ist Chef der Vereinigung der IT-Produzenten, eine Organisation, die die Interessen der IT-Branche in Indien vertritt.
We decided to push for a legislation which mandates the EPR, which is the Extended Producer Responsibility, and IPR, the Individual Producer Responsibility.
Die IT-Produzenten haben mit den Umweltorganisationen ein Elektroschrottgesetz entworfen, das jetzt nur noch vom Parlament verabschiedet werden muss. Damit würden für die ganze IT-Industrie die gleichen bindenden Rechte gelten. Sie wären, gleich wie in Europa, verpflichtet, alte elektronische Geräte zurückzunehmen und auf umweltfreundliche Art und Weise zu entsorgen oder wiederzuverwerten. Der sogenannte informelle Sektor solle das Sammeln der Geräte übernehmen und dafür auch bezahlt werden. Und zwar von Leuten, die professionell und auf umweltfreundliche Art und Weise den Rest der Arbeit übernehmen würden, das Zerlegen und Recyceln. Dass sich diese Arbeit lohnt, weiß Pranav Tripathi. Er ist 23-jährig und leitet seit Kurzem sein eigenes Elektroschrott-Business in einer Industriezone außerhalb von Delhi.
To basically document and to show our customers that the material is actually being recycled and not being sold into the gray market.
Auch in den grauen Industriehallen türmen sich alte Computerhüllen bis unter die Fabrikdecke. Und auch hier sind die Arbeiter schwarz vor Dreck. Er aber garantiere seinen Kunden, großen IT-Firmen, dass alles Material umweltgerecht sortiert und zerlegt werde und nicht auf einem Hinterhof lande. Dafür habe er extra überall im Areal Kameras installiert, die die Vorgänge dokumentierten, sagt Tripathi. Mit den Edelmetallen oder den giftigen Substanzen habe er nichts zu tun. Die schicke er direkt zu einem Spezialisten nach Belgien. Den Rest des Materials verkaufe er jenen, die das Glas, Aluminium oder den Stahl wieder einschmelzen würden. Täglich zerlegen Tripathi 10 Arbeiter rund 100 Computer. Er verdient damit 1.400 Franken pro Tag. Und das ist nicht das einzige Recyclinggeschäft, das seine Familie betreibt.
We're into slaughterhouse waste, electronic waste, biomedical waste from hospitals and pharmaceutical companies. We're also into starting 2 new projects.
Seine Familie verarbeitet bereits Schlachtabfälle und medizinische Abfälle. Und bald wollen sie das Geschäft auf Plastik und alte Reifen erweitern. Recycling sei eben ein uraltes Geschäft in Indien und Elektroschrott ein besonders ertragreiches.
Indien möchte die Produzenten von Elektroschrott beim Recycling alter Geräte stärker in die Pflicht nehmen. Ähnlich wie dies heute schon in Europa geschieht. Ich habe Katharina Kummer-Perry vom Sekretariat der Basler Konvention gefragt, für wie realistisch sie dieses Konzept hält.
Ich denke, das System kann gut funktionieren auf der nationalen Ebene, dass effektiv die Produzenten eingebunden werden, dass die eine gewisse Verantwortung haben. Das müsste natürlich gesetzlich verankert werden in den Ländern. Ich denke, das wäre sicher ein sehr gangbarer Weg, um das zu verbessern.
In der Europäischen Union ist es ja eine Verpflichtung, den Elektroschrott im Land auch wieder rauszuwerten. Trotzdem gibt es aus vielen EU-Ländern illegale Exporte von Elektroschrott, getarnt teilweise als Elektronikgüter, die noch verwendet werden können, obwohl sie unbrauchbar sind. Wie kann man das verhindern?
Ja, da sind wir wieder beim Problem der Rechtsdurchsetzung auf nationaler Ebene. Und das ist effektiv ein sehr gutes Beispiel. Die EU hat die entsprechende Gesetzgebung, gehört zu den am meisten industrialisierten Ländern der Welt. Und dennoch fehlt es an Kapazitäten, an Ressourcen für die Umsetzung. Da sind wir wieder bei der Thematik, was wäre nötig, um diesen Schmuggel zu unterbinden, und der Thematik, dass es eben eine ähnliche Größenordnung ist wie Waffenschmuggel oder Drogenschmuggel. Das ist eine sehr ähnliche Problematik. Was fehlt und was eben wirklich die größte Herausforderung ist, ist auf der nationalen Ebene Mechanismen zu schaffen, Ressourcen zu schaffen, Strukturen zu schaffen, genügend ausgebildetes Personal zu haben, um das wirklich durchführen zu können. Das Beispiel, das Sie erwähnen, zeigt, dass die Problematik sogar in der EU, also den Ländern, besteht, wo allgemein angenommen wird, die sind hochindustrialisiert, die haben das Problem nicht. Jetzt kann man sich vorstellen, wie groß das ist in Ländern, die viel weniger entwickelt sind.
Genau, wie soll Indien zum Beispiel dies umsetzen können?
Die Gesetzgebung, die sie entwickeln, ist natürlich ein sehr guter erster Schritt. Aber anschließend müssen sie Institutionen schaffen, Kontrollbehörden müssen eingeführt werden, das braucht ausgebildetes Personal, das braucht Geräte und so weiter. Sie müssen ein ganzes System von Maßnahmen einführen, um das wirklich durchsetzen zu können. Also wenn man jetzt das Beispiel anschaut, wie könnten sie erreichen, dass all diese Recycling-Aktionen legal durchgeführt werden, dass die Produzenten eingebunden sind, dass sie eine Verantwortung haben und dass es keine illegalen solchen Aktionen mehr gibt, müssten sie quasi durchsetzen, dass die Produzenten ihre Funktion wahrnehmen, dass sie diese Infrastruktur haben. Und dann müssen sie aber auch eine Möglichkeit haben zu kontrollieren, dass die Illegalen nicht mehr stattfinden. Und eine große Problematik in solchen Ländern, wo eben sehr viel informelles Recycling stattfindet, ist die Tatsache, dass wenn man das jetzt einfach verbieten würde oder abschaffen würde, würde man Hunderttausende von Personen oder sogar noch mehr arbeitslos machen. Also die hätten keinen Lebensunterhalt mehr. Von daher ist das auch nicht wirklich eine Lösung, dass man das einfach jetzt alles verbietet und nur noch in etablierten Anlagen durchführt, unter Kontrolle von etablierten Firmen. Sondern es müsste irgendeine Lösung aus meiner Sicht gefunden werden, wo man diesen informellen Sektor nicht einfach verbietet oder abschafft, sondern aufwertet.
Beim Recycling von Computerschrott geht es nicht nur um Umweltpolitik, sondern auch um Gesundheit und um Armutsbekämpfung. Dies gilt nicht nur für Indien, sondern für nachhaltige Abfallwirtschaft generell.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.